Heute ist ein besonderer Dank- und Freudentag. Und wir sind glücklich, dass auch Sie mit uns in diesem Gottesdienst sind. Ich darf Sie einladen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Der Apostel Paulus sagt einmal, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und auch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Das ist ein schönes Wort, unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Wir wollen unseren Gott darüber preisen und ihn loben und miteinander singen von dem Lied, du meine Seele, singe wohl auf und singe schön. Wir wollen da die Verse 1 bis 4 und dann noch den letzten singen, 197. Wir wollen beten. Ach Herr, du Schöpfer der Welt, du Geber alles Guten, da wird uns erst bewusst an diesem Morgen, wie falsch wir immer denken. Wenn wir uns in den Mittelpunkt rücken und alles nur von uns her beobachten und beurteilen, wo doch alles nur von dir herkommt, die ganze Welt, die du geschaffen hast, dieser Tag, und das viele Gute, was du uns im Überfluss schenkst. Und wir klagen so viel und wir jammern und wir schimpfen, wo du uns doch viel mehr noch geben willst. Ach Herr, das tut uns leid. Und da müssen wir dich zuerst bitten, dass du uns unsere Schuld vergibst, unsere Undankbarkeit, unser Brummen und unser Klagen. Und wir wollen dich preisen über all dem Guten, das du uns geschenkt hast. Und auch lernen, wie wir das alles nutzen dürfen zu deiner Ehre. Wir haben ganz besonderen Grund, dir zu danken, auch im Blick auf den Frieden, den du uns und besonders unserem Land gibst. Wir können noch gar nicht verstehen, wie unbegreiflich dein Tun auch in den letzten Monaten war, wo du unserem Land Einheit gegeben hast, wo du Mauern niedergerissen hast. Du bist auch ein Herr, der Geschichte macht. Und uns bedrückt das, wenn wir nicht deine Hand erkennen, wenn wir nicht dein Wort hören, wenn wir nicht dir gehorsam werden. So gib doch, dass wir heute aufmerken können auf das, was du uns sagen willst. Und wir dürfen dir jetzt auch all die vielen persönlichen Sorgen sagen und bei dir niederlegen. Wir wollen in der Stille füreinander beten. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Amen. Möchte die Schriftlesung lesen, es ist ein Gleichnis, Lukas 12. Es wird uns oft gar nicht bewusst an solch einem Erntedanktag, dass wir Deutschen sicher die reichste Nation auf dieser Welt sind. Nicht nur, dass wir in einem Land der großen Fruchtbarkeit leben, sondern was es für Israel bedeutet, wenn Regen fällt, das ist uns gar nicht bewusst, dass wir in einem Land des Friedens leben, wo der größte Teil der Weltvölker in großer Armut darbt. Und deshalb wollen wir diese Geschichte auch so hören, dass sie sich an uns richtet. Es ist mir immer wieder eigentlich schwer, dass in unserem Volk es Zeiten gab, wo wir viel offener für Gottes Reden waren, und es waren meistens die Zeiten der Not. Das stimmt ja nicht, wenn man sagt, ein leerer Magen hat keine Ohren. Die Männer, die im Kriegsgefangenenlager waren und nichts zu essen hatten, die haben hören können. Die haben Gott gehört wie noch nie vorher. Und wir sind heute satt, übersatt. Und dann gilt uns besonders dieses Wort. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wir wollen noch mal ein Dank- und Loblied singen. Das soll sich heute durch diesen Gottesdienst hindurchziehen. Ich singe dir mit Herz und Mund. Und von diesem schönen Lied von Paul Gerhardt wollen wir die ersten 7 Verse singen. 230. Jetzt haben Sie es besonders gut heute. Sie haben diesen schönen Blick auf unseren Altar. Frau Ludwig und ihre Männer haben den so wunderbar gerichtet, dass wir uns richtig dran freuen können, in der großen Dankbarkeit für all das, was uns unser Herr schenkt. 2. Mose 16. 2. Mose 16. Da wird erzählt, wie Gott seine Gaben so gibt, dass sie als Wunder empfunden werden. Und jetzt ist, auch wenn ich Ihren Blick nicht habe, mein Blick wunderbar. Und auch wenn Sie eine Bibel haben, wenn man das lesen darf, wie das erlebt wird in einer Wüstenstrecke. Haben Sie das einmal auch in einer Wüstenstrecke Ihres Lebens erfahren? Wie Gott plötzlich etwas gibt, was man sonst für ganz selbstverständlich nimmt. Er speist sein Volk wunderbar vom Himmel. Und wir lesen nun von dieser Geschichte von Vers 13 ab. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das der Herr euch zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat, an jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll von für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Als man's aber nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel an jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen, und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist, was der Herr gesagt hat, morgen ist Ruhetag, heiliger Schabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm drin. Da sprach Mose, esst dies heute, denn heute ist der Schabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln. Aber der siebte Tag ist der Schabbat, an dem wird nichts da sein. Aber am siebten Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Das muss ja ein furchtbarer Schock gewesen sein. Die rührigen Hausfrauen damals sind früh aufgestanden und haben in ihrem Zelt die Schüsseln und Töpfe richten wollen und ein gutes Frühstück der Familie servieren. Und wie sie die Schüsseln zur Hand nahmen, igitigitig, das kann man ja nicht ansehen. Und das stinkt ja. Das war ja voller Würmer, ungenießbar. Da war schon die Verwesung drin und sie haben das schnell aus ihren Zelten rausgeworfen und sie verstanden nicht mehr, was da los war gestern. Gestern war noch alles wunderbar. Gestern konnte man loben und preisen. Gestern war das Wunder so groß gewesen. Unser Gott lässt uns nicht im Stich. Wir dürfen ihm auch unsere täglichen Sorgen sagen. Gott kümmert sich um das, was wir brauchen zum Leben. Er gibt uns Brot, und wie haben sie dann noch am Abend beim Essen die Hände gefaltet und Gott gepriesen und ihm gedankt. Und jetzt auf einmal, jetzt ist bloß noch Klagen und Jammern, Schreien, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. So schnell geht das. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute Erntedankfest feiern, kommt das von Herzen. Sie alle haben Grund, Gott zu danken und ihn zu loben. Wenn Sie nicht ein gar zu kurzes Gedächtnis haben, dann hört das gar nicht mehr auf mit dem Danken und dem Loben und der Freude, weil Sie sagen, wir haben Gott so machtvoll erlebt. Wir können so viel erzählen aus den letzten Tagen. Es ist manchmal gut, wenn man sich irgendwo hinschreibt, wenn man die großen Gebetserhörungen Gottes so rasch vergisst. Gott sorgt für unseren Leib, Gott sorgt für unseren Beruf, für unsere Sorgen, die wir ihm sagen. Gott nimmt das alles in seine Regie und Gott kümmert sich um unser Leben, um die alltäglichen, um die kleinen Dinge, auch um Essen und Trinken. Aber dann kann das ganz schnell gehen, dass das umschlägt, vielleicht schon morgen früh, dass wir sagen, ach, es wird mir alles zu einer Quelle des Ärgers. Ich reg mich auf, meine Berufssorgen sind mir viel zu groß, die Last ist zu schwer, ich kann das nicht mehr tragen. Das Essen wird zu einer Qual. Der Wurm ist drin. Der Wurm ist drin. Das sagen wir ja auch so oft von den Dingen unserer Zeit, unserer Welt. Wir sagen, da ist der Wurm drin. Ist ja ganz schön mit der deutschen Einheit, aber manche sagen schon, da ist der Wurm drin, ob das überhaupt funktioniert, ob man das zu Ende führt. Da ist der Wurm drin in unserer Wirtschaft, obwohl die doch so boomt. Der Wurm ist drin. Die Zinsen sind so hoch und das ist nicht gut, die Inflation ist zu groß. Und jetzt können wir all das erzählen, wo wir das erleben und sagen, das ist nicht gut. Ich habe keinen Grund zum Danken, sagen ja viele unter uns. Ich habe nur Sorgen. Wie ist das nur möglich? Auf der einen Seite überschüttet uns Gott, sag das noch einmal ganz bewusst, wie kein anderes Volk dieser Erde, uns mit Gutem, obwohl wir das alle nicht verdient haben. Und auf der anderen Seite, kaum bricht der Werktag an, da reden wir bloß wieder von den unlösbaren Schwierigkeiten, von den Lasten, die wir nicht bewältigen können. Da sind ja die Kommentare in den Zeitungen voll davon und sagen, ja, wie ist denn das? Wie wird man mit den Problemen überhaupt noch fertig? Mit der riesengroßen Verschuldung, mit den Finanzierungsproblemen, mit den Beschäftigungsproblemen, mit all den großen Aufgaben, die gemeistert werden müssen. Und dann kommt oft die Frage auch, dass man sagt, warum kann denn Gott das zulassen, dass wir so viel Schwierigkeiten haben? Und da muss ich sagen, halt, stopp. An der Stelle wird alles ganz, ganz falsch. Da, wo wir Gott anklagen und Gott fragen und sagen, halt mal, warum? Warum ist denn das alles so schwierig? Warum ist denn das so, dass ich in meinem Beruf so viel Schweiß und Ärger habe und mir die Finger wund reiße an den Dornen auf dem Acker? Warum ist denn das so, dass alles so beschwerlich ist in dieser Welt? Warum sind denn so viele Probleme, die uns fortwährend unlösbar erscheinen? Nicht wir brauchen Gott zu fragen. Das ist so grundfalsch, wenn wir Menschen heute Gott fragen. Gott, warum lässt du das zu? Sondern umgekehrt ist das. Über diesen Problemen will Gott uns fragen. Das ist heute unsere Erntedankfestpredigt, dass Gott uns fragt, hör mal, wie hältst du's eigentlich mit meinen Gaben? Und da werden uns die Israeliten plötzlich sehr nah und vertraut. Mein erster Punkt, Gott streicht das durch. Gott streicht das durch. Nicht, dass sie meinen, dass er irgendwo ein blindes Schicksal gewesen oder ein nicht berechenbarer Zufall, dass das eben plötzlich wurmstichig wurde. Der Wurm ist drin. Sondern Gott selber will nicht, dass die das in den Töpfen haben. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Dass Gott gar nicht will, dass wir noch reicher werden. Gott will gar nicht, dass es uns leicht von der Hand geht. Das ist ein ganz befremdender Gedanke. Er will denn Gott das Schwere für uns? Ich
Die Israeliten hatten ja gar keine hohe Lebenserwartung. Wahrscheinlich ist es bei uns auch so, dass wir sagen, wir möchten doch gar nicht viel von Gott. Wir wollen nur, dass wir ein wenig zu leben haben. So weit, so gut. Sie wollten keine Schnitzel, sie wollten nur Brot. Ganz anspruchslos. Sagten, Herr, gib uns, was wir brauchen. Und Gott hat die Bitte erhört und hat ihnen Brot gegeben. Die Fülle. Und kaum ist die Fülle da, da kommt jetzt der Missgriff. Da packen sie, was sie packen können, in ihre Hände. Da raffen sie zusammen. Fast meint man, die Israeliten damals seien Schwaben gewesen. Wie die zugepackt haben, wie die geschafft haben und gesagt haben, holt, was man holen kann. Ist doch Verantwortung über die anvertrauten Dinge. Und der Hausvater, der auch gut rechnen konnte, sagte, man weiß nie, wofür das gut ist. Dann legt man sich wenigstens noch einen Vorrat her. Das ist ja alles nicht böse und nicht schlecht, aber irgendwo wurde es falsch. Und Sie selber können ahnen, wo es falsch wird, wo diese Leute meinten, sie müssen sich ihr Leben sichern. Haben Sie es noch nie gedacht? Sie müssen die Vorsorge ganz allein in ihre Hand nehmen. Sie haben nichts gegen Versicherungen. Aber wo das allmählich Gott verdrängt, wo wir uns Sicherheiten schaffen und sagen, so, liebe Seele, iss und trink und hab Frieden und Ruhe, jetzt hast du's, jetzt hast du's. Dann streicht uns Gott unsere ganzen Sicherheiten zusammen. Und dann ist plötzlich der Wurm drin, in dem, was wir bisher für so sicher hielten. Weil Gott nicht will, dass wir in der Sorge bleiben, weil Gott uns nicht zulässt, dass wir uns aufspielen, als ob wir die wären, die sich das Leben selber geben könnten. Wie leidenschaftlich hat ja da Jesus mit Menschen gestritten und hat gesagt, ihr könnt ja eurem Leben, eurer Lebenslänge, das könnte also sowohl sein, der Lebensdauer, nicht mal ein paar Tage zufügen. Oder er kann sagen, eurer Körpergröße. Ihr könnt nicht mal, wenn ihr euch noch so müht, einen Zentimeter oben draufsetzen. Ihr macht immer so, wie wenn ihr euer Leben meistern könnt, wie wenn es in eurer Hand ruhen würde. Sondern ihr könnt doch nur leben von dem einen Gott, der euch dieses Leben gibt und der euch trägt. Sie waren durch diese Wüste marschiert. Und dort haben sie zu Gott gerufen und geschrien und wussten, wir sind am Ende mit unseren Möglichkeiten. Und sobald die erste Hilfe Gottes kommt, da lösen sie sich wieder und machen, wie wenn sie selber mit diesen Gaben alles handeln könnten. Und Gott kann unbarmherzig hart durchstreichen. Viele von uns haben eine schreckliche Lektion gelernt. Zweimal im Leben alles Ersparte verloren. Erzählen Sie das der jungen Generation. Alles verloren. Und es wurde erspart als gutes Geld mit Liebe und mit Sorgfalt und Hingabe und Opferbereitschaft weg. Von Gott durchgestrichen, nicht vom blinden Schicksal, von Gott durchgestrichen, das wissen Glaubende. Wir machen manchmal so einen Kult um unsere Gesundheit und das ist gut, dass wir unsere Gesundheit bewahren. Aber Gott streicht uns auch diesen Kult durch und sagt, dass wir mehr oder weniger mit unseren Schwächen, Krankheiten, Belastungen ringen müssen und auf ihn schauen können. Und er will uns dort erst recht erfahrbar werden. Deshalb steht ja schon ganz am Anfang der Bibel, dass mit den Schweiß und mit den Dornen bei der Arbeit, weil Gott das durchstreicht und sagt, nicht ihr seid die, die das machen können. Das liegt ja in uns Menschen immer noch wie ein Traum, wie wenn wir das immer wieder gestalten können und die Welt sich durch unser Können neu machen. Mein zweiter Punkt, Gott kann überreich schenken. Gott kann uns viel durchstreichen. Gott kann unerwartet und überreich beschenken. Ja, da müssen wir doch noch einmal stehen bleiben, wie das für diese Israeliten war, als sie dies erlebten. Bevor dieses Wunder eintraf, waren sie ja wirklich restlos verzweifelt. Wenn man durch die Wüste geht, wir kennen solche Temperaturen nicht, die dort im Sinai herrschen. Und dann hat man noch die quengelnden Kinder an der Hand, dann geht es über die scharfen, spitzen, kantigen Steine. Man hat kein Wasser, man hat keinen Schatten über dem Kopf. Und dann weiß man nicht, wie es weitergehen soll. Und dann kommen sie endlich in eine Quelle und dann ist diese Quelle mit Salzwasser ungenießbar. Sie gehen weiter und dann fällt ein kriegerischer Volksstamm über sie her und sie müssen kämpfen. Und dann haben sie nichts mehr zu essen. Die Vorräte sind aufgebraucht. Da ist man mürbe in den Nerven. Und es wundert uns gar nicht, dass die Israeliten in dieser Lage gegen Gott sich auflehnten. Sie murrten wieder den Herrn. Auch wenn das verständlich ist, nimmt Gott uns solchen Unglauben sehr übel. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht versündigen, auch wenn wir Schweres durchleiden. Denn unser Gott hat uns die Zusage gegeben, dass er uns auch in der schlimmsten Not nicht verlassen will. Israeliten haben es vergessen. Und dann beschenkt er sie plötzlich mit diesem unerwarteten Brot. Wer von uns die schwere Katastrophe dieses Zusammenbruchs im letzten Krieg erlebt hat, der versteht ja diese Zeiten überhaupt nicht mehr. Wer noch die Bilder des zerstörten Stuttgarts vor Augen hat, der weiß nicht, wie viel unverdiente Gnade das ist. Völlig unverdient, dass uns Gott das noch einmal schenkt, dass wir leben dürfen. Wahrscheinlich haben damals die Israeliten, als das Brot vom Himmel fiel, auch nur gesagt, na, haben wir mal wieder Schwein gehabt. Naja, und dann packten sie an und sagen, jetzt machen wir los und arbeiten wir weiter. Liebe Schwestern und Brüder, ob das weiterreicht für die nächste Durststrecke, die doch kommt, ob das bei ihnen vorhält, bei den Israeliten hielt es nicht lange vor, dass wir wissen, Gott in seiner Liebe lässt uns nicht los, das sind nur Zeichen, die Rettiche und der Kohlkopf und was da vorne liegt, das sind nur Zeichen. Gottes Liebe ist dir gewiss für alle dunklen Stunden, wo du nicht mehr aus- und einweist, in der größten Not, in der Schwäche der Krankheit, wenn Menschen nicht mehr helfen können. Mir ist das so wichtig, auch für meine eigene Todesstunde, heute schon zu fassen und zu wissen, er, der lebendige Gott, wendet seine Gnade nicht von mir ab. Ich darf mich drauf verlassen und ich darf mich dran hinhängen. Und das ist doch wichtig, dass ich das heute ergreife. Und dass er mich auch aus all den Nöten erlösen kann, wie und wann er will. Darum können Glaubende so leicht sagen, dein Wille geschehe, Herr. Ich habe dir nichts vorzuschreiben. Du kannst mich auch durch Engpässe führen, auch durch Wüstenabschnitte. Ich nehme diese Zeiten und ich werde deine Wunderhand auch dort erleben und erfahren. Woher weiß ich denn das? Woher weiß ich denn das? Weil Gott die Fülle gibt. Das ist wirklich wahr. Er gibt die unendliche Fülle. Vor dir ist Freude die Fülle. Vor dir ist Freude die Fülle. Nicht, dass sie immer meinen, Gott führe uns in die Enge, weil er uns hier und da was durchstreicht. Da, wo ich mit Gott genießen kann, da ist plötzlich erst mir der Blick geöffnet. Es ist ja immer wieder unverständlich, dass die größten Erntedankfeste bei den Armen gefeiert werden und nicht bei den Reichen. Ich vergesse nie die Erntedankfeiern, die ich in Rumänien erlebt habe. In der größten Bedrängnis der dortigen Gemeinden. Stundenlang nur Lobchoräle. Und dann kam man hier in eine fremde Welt des Murrens und des Klagens zurück. Nur Leute, die wirklich vor Gott leben, die können auch über den geringen Gaben Gott preisen und ihm danken. Und wirklich wissen, wenn Gottes Güte bei mir ist, dann habe ich die Fülle. Dann genügt auch die Lebenskraft für den heutigen Tag. Die Versorgung. Ich brauche nicht wissen, was morgen kommt. Ich darf leben mit ihm. Und woher weiß ich denn, dass das Gott bei mir ist? Ich weiß das doch immer nur, weil Jesus sein Leben für mich gelassen hat. Er hat dieses große Opfer gebracht. Das ist ein Pfand, das mir verbürgt, dass nichts mich seiner Hand entreißt und in allen Lagen Gottes Erbarmen und seine Güte bei mir ist. Eine merkwürdige Predigt kann uns Gott halten. Bei den Israeliten war es mit den wurmigen Schüsseln. Bei ihnen kann das sein mit manchem Misserfolg im Beruf. Mit manchem, was kaputt geht. Man kann ja manchmal auch vor einem demolierten Auto stehen und sagen, lieber Gott, es war nötig, dass du es mir zerschlagen hast. Ich habe mein Herz dran gehängt. Nicht, dass das sein muss, aber Sie verstehen, wie Gott manchmal mit uns redet. Und dann kann man seine Gaben ganz anders genießen. Ich habe gestern mit dem Auto einen Radfahrer überholt und ich habe den Eindruck gehabt, der ist in seinem Glück so groß, weil er seinen Herrn kennt. Es hängt nicht vom Besitz ab, den man hat. Und nicht vom Wohlstand, den man ausweist, sondern von dem, wo man mit Gott genießen kann. Die Leute, die mit Jesus gezogen waren, waren nicht reich. Sie hatten nicht einmal einen Geldbeutel bei sich und keine Brieftasche und kein Konto. Aber sie haben später gesagt, wir haben nie Mangel gehabt. Das ist eine Erfahrung, die die machen, die sich ganz dieser schenkenden Hand Gottes anvertrauen. Noch das Letzte. Wir sind gefragt. Es ist ja immer naheliegend, dass wir am Ende der Dankfest auch fragen, ja, wie ist denn das eigentlich in der Welt? Gibt so viel Not und diese Menschen haben das ja alles nicht verdient. Die Menschen, die heute hungern, die Menschen, die heute leiden. Für unsere Gemeinde, die so viel mit auch ganz praktischen Hilfsaktionen der dritten Welt verbunden ist, ist das auch einmal wichtig zu sagen, dass wir keine Hoffnung haben, dass es durch diesen Dienst besser wird. Wenn wir hören, dass Afrika in den letzten 10 Jahren nur rückwärts gearbeitet hat, dann ist das im Grund ein Anlass zum Resignieren und sagen, was hat es da noch für einen Sinn, zu helfen in der großen Not? Es hat einen großen Sinn. Es sind ja nicht Zufälle, es ist auch Menschenschuld, Korruption und Bürgerkrieg. Dieses herrliche Land Ruanda, das jetzt ruiniert wird, Liberia. Auch viel Schuld sicher durch uns, durch manche Ungerechtigkeit von unserer Seite. Es geht gar nicht um Schuldzuweisung, es geht nur um unlösbare Tatbestände. Sollen wir dann einfach sagen, dann lassen wir alles. Wir sind ja gefragt, ob wir Liebe üben können. Ob wir Menschen Zeichen geben der Freundlichkeit Gottes. Und das ist das, was mich dazu treibt, dass wir helfen in aller Welt. Dass ich heute mit dem Hab und Gut, das Gott mir als Haushalter anvertraut hat, überall in der Welt Zeichen seiner Liebe setzen darf. Und dass ich dann den Menschen sagen darf, bleib nicht abhängig von meiner Hilfe, sondern Gott wird dir Wege weisen, dass sich das Wort an dir erfüllt. Ich habe noch nie den Gerechten um Brot betteln sehen, auch in der dritten Welt. Weil Gott treu ist und Erfahrung machen lässt mit dem, der ihm vertraut. Jesus hat so viel davon gesprochen, dass wir den Geiz in uns totschlagen sollen. Und das ist das ganz Praktische, was uns dann in den Sinn kommen sollte, wenn wir dran denken an die Leiden der dritten Welt und an Hunger und an Armut, dass wir sagen, dann darf ich doch meinen Geiz totschlagen und dann darf ich doch geben die Fülle und dann Menschen sagen, schaut nicht auf die Gabe, sondern schaut auf den Geber. Schaut mal, wie der er euch reich ausstattet mit allem Guten. Wie wunderbar er euch versorgt. Und wenn wir dann den Menschen sagen, leben tut man nicht vom Brot allein, sondern leben kann man nur von dem einen Brot, das wirklich satt macht. Wenn ihr Jesus aufnehmt und er der Herr eures Lebens wird, dann kommt erst der große Friede in euer Leben. Dann kommen Veränderungen in euer Leben, die euch ermöglichen, auch mit diesen schwierigen Umständen umzugehen. Und ihr könnt auch über Wüstenstrecken gehen. Das gehört für uns ganz unlösbar zusammen, missionarische Verkündigung und praktische Hilfe. Ich wollte keine praktische Hilfe geben, ohne vom Heiland Jesus zu erzählen. Das gehört so eng zusammen. Jesus will Herr sein, auch über seine Israeliten. Und da fragt er uns am Ende über diesen vielen Gaben. Und auch über den ganzen Nöten, die wir dabei empfinden. Auch da, wo der Wurm drin ist. Den Schwierigkeiten, die wir schon lange nicht mehr meistern können. Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote zu halten? Darum redet Gott so hart mit uns. Aber er will uns auch noch viel, viel mehr schenken. Amen.
Nun singen wir das Lied, nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit, 380. Und dann wollen wir die Familie Eret verabschieden, die jetzt wieder für 4 Jahre nach Nigeria ausreisen. Nach dem Lied werden sie zuerst ein Wort zu uns sagen. Ruth und Willi Eret. 380, 1, 4 und 5.
Konnten wir Sie auch grüßen, da sind wir von Nigeria zurückgekommen. Die Zeit ist verflogen. Wir gehen nächsten Sonntagabend werden wir wieder in Nigeria sein. Von daher wollen wir uns heute wieder von Ihnen verabschieden. Was wartet auf uns in Nigeria? Die letzten 2,5 Jahre war ich in solch einem ländlichen Entwicklungsprogramm der Evangelikalen Kirche Westafrikas tätig. Und des Öfteren haben Sie von den Hühnern gehört, wie wir Kurse geben, wie wir Hühner produzieren, um das an die Landwirte zu bringen. Die letzten 2,5 Jahre ging es ein bisschen um was anderes. Wir haben unseren Entwicklungsdienst mehr so ausgerichtet, zusammen mit der Kirche, dass es so ein missionarisch-diakonischer Dienst ist. Der dritte Punkt von der Predigt heute war mir so eindrücklich, weil das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen nicht nur Produktionsmittel Leuten helfen, sondern wir wollen das als missionarisches, zeichenhaften Dienst tun. Das hat solche Ausmaße angenommen, dass die nigerianische Kirchenleitung uns gebeten hat, kommt doch nochmal. Wir wollten ja schon mehrmals nicht mehr nach Nigeria gehen, aber jedes Mal kommt es doch noch irgendwie anders. Und jetzt haben sie uns gebeten, ob wir da nicht wiederkommen, um an der Sache weiterzumachen. Dass wir Entwicklung nicht nur betreiben. Warum machen wir überhaupt Entwicklung als Kirche? Als eine Konsequenz vom Evangelium, weil Jesus uns die Nächstenliebe gezeigt hat und aufgetragen hat. Warum machen wir es noch? Als Brücke zum Evangelium, damit wir Menschen anreden können, damit wir es deutlich machen können, was sich in uns verändert hat, was wir andere Werte haben. Und das wollen wir auch in dem Entwicklungsdienst viel mehr mit ausnutzen, damit wir eine missionarische Stoßkraft für die Kirche haben. Und Sie wissen, im Norden Nigeria ist ziemlich viel islamisch, es gibt viele Heiden. Und da sieht die Kirche jetzt, die evangelikale Kirche Westafrikas, wirklich ein großes Potenzial, dass wir uns mehr in diese Richtung verändern.
Und so werden wir also am nächsten Sonntag werden wir wieder zurückfliegen. Ja, und was erwartet uns als Familie? Wir gehen zuerst mal wieder an den gleichen Ort zurück, auf dem Chos Plateau, und werden doch noch für kurze Monate dort bleiben, vielleicht bis November, Dezember. Und dann werden wir umziehen vom Lande in die Stadt. Und das bedeutet für mich, dass mein Aufgabenbereich sich auch verändert. Ich war jetzt mehrheitlich im medizinischen Bereich tätig. Und in Zukunft möchte ich mich mehr um junge Mädchen und Frauen kümmern, die sich für Jesus entschieden haben und sie weiterführen, so eine Art Jüngerschulung machen. Und dann kommt auch eine andere neue Aufgabe auf mich zu. Unsere zwei Mädchen, die Dina ist jetzt 5 und die Stefanie 4, die kommen in die Schule, die gehen dann in eine amerikanische Missionsschule. Und nebenher mache ich dann mit ihnen noch einen Fernkurs in Deutsch, damit sie ihre Muttersprache nicht verlieren. Und bevor sie in die Schule kommen, mache ich mit ihnen noch ein Vorschulprogramm, weil da gibt es keinen Kindergarten. Und so mache ich jetzt mal im nächsten Jahr mit ihnen ein Vorschulprogramm. Und wir freuen uns alle, wieder dahin zu gehen. Und gerade auch, weil, wie wir jetzt gehört haben, wir wissen, der Herr Jesus sorgt für uns, auch wenn wir in manchen Dingen noch nicht genau wissen, wie und was. Aber der Herr Jesus sorgt für uns und das macht uns froh. Unser Jüngster, das ist der Timon, der ist 2,5 Jahre alt, den möchte ich auch noch erwähnen. Und wir danken Ihnen für Ihre Gebete und freuen uns immer über jeden Brief, der kommt. Und auch über jede Kassette, die wir hören. Das ist so für uns das geistliche Auftanken jeweils, wenn wir die Kassetten von der Ludwig-Hofacker Kirche uns anhören. Da nehmen wir auch mit teil an Ihrem Erleben hier. Vielen Dank.
Wir freuen uns, bleibt noch hier. Wir freuen uns, dass die Heimatgemeinde in Heimerdingen nun endlich aufgewacht ist und zum ersten Mal am letzten Sonntag die beiden ausgesandt hat. So haben wir gesagt, wir machen nicht zwei Aussendungen. Aber wir wollen Sie hier jetzt ganz besonders in die Fürbitte einschließen. Willi, damals noch ledig, saß irgendwo da hinten ganz still, wo sich mancher auch jetzt so unbekannt in unserem Gottesdienst einfügt, bis er hier in die Gemeinschaft hineingefunden hat. Und das wünschen wir jedem, dass er die Gemeinschaft hier auch wirklich findet. Wir freuen uns, wenn einer so auch von auswärts herkommt, aber dass man wirklich in der Glaubensgemeinschaft sich stärkt und einander mitträgt. Das ist so wichtig. Und ich will Ruth und Willi dieses Wort mitgeben: Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Wir wissen, was es heißt, heute im Norden Nigerias Missionsarbeit zu treiben. Gerade weil die evangelischen Gemeinden so wachsen, sind die Moslems ja so wahnsinnig fanatisiert und zünden Kirchen an und morden Menschen. Wir wissen euch unter dem Schutze Gottes und eure Kinder. Und wir wissen dies auch im Blick auf eure Arbeit, dass sie nicht vergebens ist, dass ihr Frucht bringt für den Herrn, das ist wichtig. Ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin. Frucht in der Missionsarbeit machen wir nie. Das ist ja heute Unsinn, wenn man so macht, wie wenn Mission Aktivität wäre. Sondern Frucht kann nur der Herr schenken. Darum braucht es glaubende Leute und betende Leute. Niemand kann sonst Frucht wirken. Leute, die sich ganz für den Herrn zur Verfügung stellen. Und wir wollen uns erheben und beten. Ja, Herr, du sprichst von der Ernte und du sammelst deine Ernte ein. Jetzt möchten wir dich bitten, dass Ruth und Willi Ehret Garben binden dürfen für dich, dort in den fernen Landen. Du hast das verheißen, wer in dir bleibt und du in ihm, der bringt viel Frucht. Darum erhalte sie in unmittelbarer Gemeinschaft mit dir. Lass dem Feind nicht zu, dass er die Gemeinschaft mit dir trübt. Und erhalte sie im Hören deines Wortes, in der Verbindung mit dem Gebet. Und auch wissen wir, dass du deine Hand nicht abziehst. Es gibt keinen anderen sicheren Platz in dieser Welt als unter dir und unter deinem Schutz. Und da dürfen wir dich auch bitten, dass du durch diese Gemeinden und durch diesen Dienst ein Zeugnis schaffst, das auf dich hinweist, dass Menschen deine Freundlichkeit und Güte erfahren, dass sie dir vertrauen, dass sie sich nicht an dämonischen Mächten halten, sondern dir, dem lebendigen Herrn, dass sie sich nicht an Menschensatzungen halten, sondern deinem wunderbaren Evangelium. Wir danken dir auch für dieses Wort heute, dass wir die Gaben, die du uns schenkst, nutzen dürfen, so wie du es willst, zu deiner Ehre. Wir wollen alles nehmen im Aufblick zu dir und dir dafür danken. Auch diese Dinge, die uns in der Woche wieder beschäftigen, unseren Arbeitsplatz. Auch da, wo junge Menschen auf der Suche sind, wo du sie brauchen kannst, dass wir überall deine Hand und deine Hilfe erfahren. Wir bitten dich auch für unser Land, dass durch dein Evangelium Menschen aufweckt und wir wieder hörend werden auf dein Wort. Du kannst auch diesen Evangelisationskongress in dieser Woche benutzen, dass Aufbrüche geschehen, dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Herr, wirke du dies. Und auch in unserer Gemeinde. Wir brauchen neues Leben von dir. Dir befehlen wir jetzt auch die Kranken und die Leidenden an, die Trauernden und Verzagten. Sei du ihnen nahe. Lege du deine Hand auf sie und segne sie. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen noch vom Lied »O, dass ich 1000 Zungen hätte«, den sechsten Vers singen, 238, Vers 6. Jetzt haben wir am nächsten Sonntag unseren alten Mittag. Und ich möchte das noch einmal sagen, dass alle eingeladen sind. Alle einfach ab 65. Wir freuen uns, wer daran teilnimmt. Nicht, dass einer sagt, ich habe keine Einladung erhalten. Bis heute sind überhaupt noch keine Einladungen verschickt worden. Wir wissen auch nicht, ob wir es noch schaffen. Und dann vergessen wir bestimmt ein paar. Deshalb, alle sind auf diese Weise eingeladen. Deshalb war es im Notizenzettel. Und wir freuen uns, wenn auch viele teilnehmen können, die außerhalb von unserer Gemeinde wohnen. Es soll ja eine Begegnung sein in einer Generation, die viel miteinander erlebt hat. Und ein Stück Stärkung auch auf dieser Wegstrecke. Also es steht alles im Notizenzettel. Den müssen Sie ihn mitnehmen. Das ist der grüne, wenn Sie ihn noch nicht haben, auch. Ganz wichtig ist mir diese wunderbare Multidiaschau von Max Moshe und Hilla Jacobi. Das sind beides Juden, die uns hier mit Bibelworten des Alten Bundes Bilder zeigen. Sie kennen hier diese teuren, wunderschönen Bildbände. 12 große Bildbände haben sie gemacht, wurden oft prämiert von der Fotoindustrie. Sie sind ja Reisende zwischen Israel und USA und haben auch noch eine Berliner Wohnung. Und Sie sind an diesem Dienstag in 8 Tagen, sind Sie hier in unserer Gemeinde und führen diese Reihe selber vor. Sie wird später auch dann herausgegeben werden, aber Sie sind jetzt, nachdem sie neu entwickelt worden ist, eine Präsentation. Und mir ist auch wichtig, dass wir andere dazu einladen, weil diesen Jakobis das so wichtig ist, die Erfüllung der Gottesverheißungen zu sagen. Und das, was ich im Notizenzettel geschrieben habe, ist zum großen Teil zitiert aus dem Munde von Jakobis. So sehen Sie das biblische Prophetenwort erfüllt in unseren Tagen. Also das steht alles im Notizenzettel. Wir haben ja 2 Veranstaltungen um 18 und 20 Uhr. Das ist erst in der, nicht in der kommenden Woche, sondern in der darauffolgenden Woche, also erst in 10 Tagen.
Aber ich möchte jetzt schon darauf hinweisen und das doch noch einmal betonen. In der kommenden Woche haben wir unsere Veranstaltungen, wie gewohnt, trotz des Evangelisationskongresses läuft, Bibeltraining und die anderen Veranstaltungen. Da ist ein Missionstag mit dem weltweiten Einsatz für Christus in der Johannesgemeinde am nächsten Wochenende. Da liegen so blaue Zettel hinten auf. Hinten liegen auch Briefe von Johnsons aus Japan, Missionarsbriefe, dass sie sich dort bedienen. Dann der Dank an Ludwigs, der ist mir ganz wichtig, für diesen wunderbaren Erntedankaltar. Das Opfer geben wir für unsere Eretz. Wir freuen uns, dass Sie hinausgehen. Und Sie gehören ja nicht zu christlichen Fachkräften international. Das sage ich nur, dass Sie sehen, wie viele Missionsverpflichtungen man haben kann. Aber wir freuen uns über den Dienst einer jeden Mission, die noch weiß, was Mission ist. Da stehen manchmal jetzt so dumme Annosen im Gemeindeblatt über Mission. Da lohnt es sich nicht mal, sich zum drüber ärgern. Alles, was Kirche tut, ist Mission. Das ist ein Unsinn. Wir sind ja oft gar nicht missionarisch, so dass Jesus andere zum Glauben rufen kann. Wir wollen doch wieder Mission, dass in dieser Welt sein Evangelium verkündigt wird und Menschen in die Entscheidung gerufen werden. Und da freuen wir uns, dass ihr dort im Norden Nigerias Dienst tut. Und wir denken dann auch an euch und auch die Rundbriefe, wenn sie aufliegen, sind ein Anlass, sich zurückzuerinnern an euch. Und wir hoffen, dass wir euch dann bald auch einmal wieder im Urlaub sehen. Also dafür ist das Opfer heute bestimmt zur Aussendung und für diesen Dienst. Wir wollen das weiterhin behalten, dass wir als tragende Gemeinde neben eurer Gemeinde Heimerdingen hinter euch stehen. Und wir freuen uns einfach, dass das auch so herausgewachsen ist von einem Studenten, der in Hohenheim studierte, bis er in den Missionsdienst fand. Getraut wird am nächsten Samstag Jürgen Bitterhoff. Er ist Diplom-Betriebswirt und Banker. Und Stefanie Drechsler, auch Diplom-Betriebswirt. Die Trauung wird am nächsten Samstag um 14 Uhr sein. Und dann wird heute im Taufgottesdienst um 11.40 Uhr getauft Deborah Ruth Kromer aus Bernhausen. 11.40 Uhr. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Gott hat uns so viel Gaben gegeben, aber wir wollen sie unter seiner segnenden Hand nehmen. Auch unseren Leib und die Zeit und das Geld und all das, was er uns anvertraut, dass er es segnet und ungesegnet, wird es uns nur zum Fluch werden. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.